Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Hauptschulen, die sterben aus. Es ist kein neues Phänomen, sondern ein schleichender Prozess. Jetzt macht die letzte von ehemals 12 Hauptschulen in Neuss dicht. Und wir nehmen das zum Anlass zu fragen, lässt sich denn wirklich nichts Gutes mehr an den Hauptschulen finden? Außerdem reden wir über Schülerinnen, die im Sommer verschwinden. Sie werden ins Heimatland ihrer Eltern gebracht, weil ihre Eltern ihren Lebensstil zu westlich finden. Welche Alarmzeichen können Lehrer entdecken? Neuss wird eine der ersten Großstädte in Nordrhein-Westfalen sein, in denen es keine Hauptschulen mehr gibt. Eine Großstadt wie Neuss ohne eine einzige Hauptschule, das war früher undenkbar. Damit liegt die Stadt aber im deutschlandweiten Trend. Die Zahl der Hauptschulen nimmt seit den 90er Jahren rapide ab und die Schulbehörden haben reagiert, Hauptschulen mit Realschulen verschmolzen und ihnen andere Namen gegeben, die weniger stigmatisiert sind. Aber sind die Karrierechancen dort tatsächlich so schlecht? Moritz Börner hat nachgefragt.
Wer würde einmal eben die Aufgabenstellung übernehmen? Dann nehme ich Alikan.
Aufgabe 1, Einzelarbeit. Lies dir den vorliegenden Lebenslauf von
Deutschunterricht in Klasse 9a der Karl-Fuhlrott-Hauptschule in Erkrath bei Düsseldorf. Lehrerin Luisa Schmaus schreibt gemeinsam mit den Schülern einen Lebenslauf. In der kommenden Woche geht es auf eine Ausbildungsmesse ins benachbarte Düsseldorf. Die Hoffnung ist, dass die Schüler schon mal Kontakte knüpfen können, um einen Praktikumsplatz und später vielleicht sogar eine Ausbildung zu finden.
Ich möchte, dass jeder von euch den Lebenslauf mit dabei hat. Wir müssen den natürlich jetzt noch einmal schreiben.
Berufsvorbereitung, Bewerbungsgespräche üben, Schulpraktika. Der Unterricht an den Hauptschulen ist sehr praxisorientiert. Genau das ist der große Vorteil der Schulform, glaubt Schulleiter Andreas Lösche. Dazu kommt, im Gegensatz zu Gymnasien und Gesamtschulen kann die Hauptschule gezielt auf den Förderbedarf einzelner Schüler eingehen.
Wir haben die Möglichkeit, ein sehr, sehr langsames Lerntempo einzuschlagen, je nachdem, welcher Schüler welches Lerntempo braucht. Wichtig ist auch vor allen Dingen, die Hauptschule ist noch ein relativ kleines System mit kleinen Klassen. Kleine Klassen sind natürlich für Schüler mit partiellen Lernschwierigkeiten oder auch Sprachschwierigkeiten von großem Vorteil.
Trotzdem sind die Hauptschulen unbeliebt. Im gesamten Regierungsbezirk Düsseldorf beispielsweise ist ihre Zahl innerhalb weniger Jahre um 2/3 gesunken. In der Stadt Essen gibt es nur noch 4 von ursprünglich 13 Schulen. Das gleiche Bild zeigt sich in allen Bundesländern, in denen es noch Hauptschulen gibt. Das sind außer NRW noch Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Wer eine Hauptschule besucht, hat in der heutigen Bildungsgesellschaft schlechte Karrierechancen, so die landläufige Meinung. Robin Frey, der die 9. Klasse der Karl-Fuhlrott-Schule besucht, glaubt, die Hauptschule habe ein Imageproblem.
Ich denke schon, dass es bestimmte Vorurteile der Hauptschule gegenüber gibt, aber das muss ja nicht unbedingt stimmen. Es müssen die Hauptschüler nicht asozial sein oder dumm. Es gibt einfach Leute, die anders gefördert werden müssen.
Den Trend weg von der Hauptschule hält die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, dennoch für richtig. Ilka Hoffmann von der GEW ist dafür, dass Schüler mit unterschiedlichen Leistungsstärken in Zukunft an Schulen wie der Gesamtschule so lange wie möglich gemeinsam lernen. Das soll Schülern aus bildungsfernen Haushalten erfolgreichere Schulkarrieren ermöglichen.
Die Hauptschule hat sich mehr und mehr zu einer sogenannten Restschule entwickelt. Das heißt, sie war eine Schule für die sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Und vor allen Dingen waren die Kinder und Jugendlichen, die nicht so bildungsaffin waren, in dieser Schule unter sich.
Tatsächlich versuchen die meisten Hauptschulabsolventen nach der 10. Klasse einen weiteren Schulabschluss zu machen, besuchen etwa ein Berufskolleg. Bleibt die Frage, was kommt, wenn die Hauptschulen auslaufen? Ein Drittel der Hauptschüler beginnt eine Ausbildung, besonders oft im Handwerk. Die Handwerkskammer Düsseldorf fordert darum, den praxisorientierten Unterricht, den es derzeit an den Hauptschulen gibt, deutlich mehr als bisher auf andere Schulformen wie die Gesamtschule zu übertragen. Sonst gäbe es irgendwann kaum noch geeignete Schulabgänger für Ausbildungen im Handwerk. Alexander Konrad von der Handwerkskammer Düsseldorf.
Wir müssen keine Schulpolitik machen, die an der Hauptschule festhält. Aber wir brauchen ein Angebot für Schüler, die ihre berufliche Zukunft nicht nur akademisch definieren, sondern wir brauchen eine Schulform, die alle Erfahrungsmöglichkeiten, auch die Herz, Hand und Hirn zusammenzubringen und Wissen nicht nur theoretisch über abgefragte Prüfungen zu definieren. Eine solche Schulform brauchen wir und die haben wir noch nicht.
Der Deutsche Lehrerverband schlägt als Lösung eine Weiterentwicklung der Hauptschule vor. Das ist zum Beispiel in Bayern geschehen. Dort ist die Mittelschule entstanden. Hans-Peter Meidinger vom Lehrerverband.
Es gibt ja auch erfolgreiche Beispiele. Also wenn man sich ansieht, Bayern, die also die Hauptschule nicht vereinigt haben mit einer anderen Schulart, der Realschule, sondern weiter profiliert haben, stärker noch in Zweige aufdifferenziert, stärker noch die Möglichkeit der mittleren Reife integriert haben, den Namen verändert haben in Mittelschule.
Manche Bildungsexperten befürchten bei dieser Schulform allerdings, dass die Hauptschulen einfach nur umbenannt werden, die Probleme aber bleiben.
Vor den Sommerferien sind sie noch da. Nach den Sommerferien bleibt ihr Platz in der Schule leer. Schülerinnen, die im Urlaub zurück in den Iran, Afghanistan, Ex-Jugoslawien oder in die Türkei geschickt werden. Nicht zum Sonnenbaden, sondern entweder weil sie dem westlichen Einfluss entzogen werden oder bestraft werden sollen oder zum Heiraten. Sie werden manchmal zwangsverheiratet. Wie viele Mädchen das betrifft, ist unklar. Ein paar tausend schätzen Beratungsstellen. Wie kann man den jungen Frauen helfen? Wir reden darüber mit Bettina Gütschow von der Organisation Wüstenrose, die in München zum Thema Zwangsheirat berät. Guten Tag, Frau Gütschow.
Guten Tag.
Frau Gütschow, über wen reden wir denn da eigentlich? Aus welchen Ländern kommen denn die Mädchen bzw. ihre Eltern?
Also wir reden über Familien, die aus verschiedenen Ländern kommen. Und es handelt sich dabei um traditionell geprägte Familien, zum Beispiel aus Afghanistan, aus dem Irak, aus der Türkei, aus dem Iran, aus dem Kosovo und andere Länder, die eine relativ konservative Gesellschaftsstruktur haben. Wobei es ist wirklich zu beachten, das betrifft auf keinen Fall alle Menschen aus diesen Ländern. Es gibt auch aus diesen Ländern ganz moderne Leute, die das nicht betrifft. Also man muss da sehr differenziert hinschauen.
Unser Fokus geht ja jetzt in die Schule. Da gehen die jungen Frauen ja vorher hin. Was könnte denn Lehrern oder Lehrerinnen oder was könnte ihren Mitschülern vorher auffallen? Gibt es da irgendwelche Frühwarnzeichen?
Ja und nein. Also was man manchmal beobachtet hat, war, dass eine Schülerin ein verändertes Verhalten an den Tag gelegt hat. Zum Beispiel, sie wurde stiller. Es war eine gute Schülerin, sie hat plötzlich immer schlechte Noten geschrieben. Sie ist öfter krank oder so. Wobei diese Veränderungen können natürlich auch vollkommen andere Ursachen haben. Und wenn man solche Veränderungen hat, dann denke ich, ist immer gut, wenn Lehrerinnen und vor allem die, die sie am besten kennen, die Schülerinnen mal versuchen, mit ihr zu reden und zu schauen, ob sie so viel Vertrauen aufbauen können, dass die Schülerin sagen kann, was sie wirklich beschäftigt.
Oder auch zum Beispiel, wenn die keinen Sport mehr machen dürfen, ist wahrscheinlich auch so ein Anzeichen.
Das sind nochmal andere Anzeichen. Da ist es eher so, dass die Eltern dann immer mit Krankschreibung kommen. Mhm. Also es ist eher so, also ich kenne zum Beispiel ein Mädchen, die hat dann in der Schule gesagt, dass sie das Kopftuch nicht mehr tragen will. Sowas sind schon ganz deutliche Anzeichen.
Sie als Organisation, Sie gehen ja auch in die Schulen, Sie reden mit den jungen Mädchen. Was raten Sie denen denn, an wen die sich wenden sollen?
Es ist so, wir gehen in verschiedener Form in die Schulen. Wir machen unter anderem Workshops in Schulen. Wenn ich dann von unserer Arbeit erzähle, wird es immer ganz still und die hören zu. Und ich sage ihnen immer, das ist vielleicht wichtig, dass ihr die Informationen habt, denn ihr kennt vielleicht andere Leute, die diese Probleme haben. Und dann könnt ihr erzählen, dass es uns gibt und gemeinsam mit den Leuten zu uns kommen. Wir sagen ihnen natürlich auch, dass das Jugendamt auch helfen kann und dass man sich sowieso, wenn man Schwierigkeiten hat, auch ans Jugendamt immer wenden kann.
Raten Sie ihnen auch, sich an die Lehrer zu wenden?
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, was den Schülerinnen und Schülern ganz besonders wichtig ist, ist, dass auf keinen Fall mit ihren Eltern geredet wird. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, denn die Gefährdung für die würde total steigen, wenn die Eltern wissen, dass über die Familienprobleme mit dritten Leuten geredet wird.
Also dann würden die sanktionieren oder sagen, okay, genau, mit der fahren wir jetzt mal ein bisschen früher nach Hause, in Anführungszeichen, um die dem zu entziehen.
Ja. Das könnte passieren. Ich meine, es könnte auch erstmal ganz einfach passieren. Das ist ja nicht immer gleich, dass die ins Heimatland mit denen fahren und die da lassen wollen, also eine Verschleppung, sondern es kann auch sein, dass die an dem Abend ein bisschen stärker verprügelt werden als sonst.
Welche Rolle spielen denn die Mitschüler, denen sowas ja vielleicht auch auffällt?
Die Mitschülerinnen, das kann sein, dass die es zuerst erfahren und dass unter den Mädchen da miteinander geredet wird. Das ist ja ein Grund, warum wir über unsere Arbeit erzählen, weil wir vermuten, dass die vielleicht diejenigen sind, die es am allerersten erfahren. Und wenn die dann sagen, ich weiß, da gibt es so eine Stelle, wo man sich Hilfe holen kann oder vielleicht wir gehen da zusammen hin oder wir rufen da zusammen an, dann ist es auf jeden Fall natürlich eine gute Sache. Und ich möchte jetzt hier auch noch zwei Möglichkeiten nennen, wo man sich auch noch Hilfe holen kann. Man kann das auch im Internet tun, wenn man bei Google Online-Beratung in einem Wort geschrieben und dann Siebel, so wie der Vorname S-I-B-E-L, eingibt, dann kann man dort Online-Beratung erhalten. Und es sind ganz kompetente Frauen, die alle Fragen beantworten.
Das ist sicher ein wichtiger Hinweis. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was können Sie denn wirklich bewegen, dass eine überzeugte Familie sich davon abhalten lässt, ihre Tochter zu verheiraten oder in ein Land zu bringen, wo sie eher konservativen Einflüssen ausgesetzt ist. Das ist doch sehr unwahrscheinlich.
Ja, also wir haben auch nur wenige Fälle, wo die Eltern dann ihre Ansichten geändert haben. So ist unsere Erfahrung auch. Also das ist tatsächlich sehr selten. Deswegen sagen die betroffenen Schülerinnen ja auch zu uns, auf keinen Fall mit meinen Eltern reden. Das bringt sowieso nichts. Insofern ist es so, was wir machen können, ist, dass wir die jungen Frauen informieren und ihnen sagen, es gäbe die Möglichkeit, auch die Familie zu verlassen. Und damit wären sie ja sozusagen aus dem Druck, vielleicht diesen Cousin heiraten zu müssen, obwohl sie gar nicht wollen, heraus. Allerdings, wir sind uns auch darüber im Klaren, dass die Entscheidung für die jungen Frauen, die Familie zu verlassen, eine sehr, sehr harte Entscheidung ist. Und wir merken das auch in den Beratungen, dass wenn diese Frauen Zeit haben, sie sich das länger überlegen und natürlich hin und her gerissen sind zwischen einem selbstbestimmten Leben auf der einen Seite und dem Kontakt und den Bindungen zur Familie, die denen auch wichtig sind, selbstverständlich, ja.
Ja, die lieben ja auch ihre Eltern, die lieben ihre Familie. Sie haben ja nicht nur Angst vor ihnen, sondern sie werden komplett von diesem ganzen Verband abgeschnitten. Aber sie reden dann im Extremfall von einer sicheren Wohnung oder von einer geheimen Wohnung.
Ja, also wenn die jungen Frauen sich entscheiden, ihre Familie zu verlassen und sie sind unter 18, regelt es das Jugendamt, dann kann sie sich ans Jugendamt wenden und sozusagen um in Obhutnahme heißt das bitten. Das Jugendamt entscheidet dann, wo sie untergebracht werden. Da viele von diesen Familien sehr viel suchen, wenn die Töchter weg sind und man auch nicht weiß, ob das mit Bedrohungen verbunden ist, entscheiden die meisten Jugendämter, dass sie sie in anonymen Obhutnahmestellen unterbringen, die einfach noch mal sicherer sind als in Obhutnahmestellen, die man auch im Internet googeln kann.
Wir haben gesprochen über Zwangsverheiratungen und darüber, wie sowas vielleicht in der Schule schon vorher auffallen kann und welche Hilfestellungen die Mädchen und jungen Frauen dann gebrauchen könnten. Mit Bettina Gütschow, die in München in der Wüstenrose dazu berät. Danke, Frau Gütschow.
Gerne, bitteschön.
Die einen, wir haben es gerade gehört, die haben vielleicht insgesamt Angst vor den Ferien. Die anderen wünschen sich nichts sehnlicher, weil endlich die Prüfungen vorbei sind. Schüler mit Prüfungsangst verhauen Klausuren, obwohl sie eigentlich fit im Stoff sind. Früher hat man gesagt, ja, das ist halt so, Angst gehört dazu. Heute wird die Prüfungsangst wenigstens ernst genommen und man kann etwas dagegen tun. Lina Einenkel über eine Schülerin, der das sehr geholfen hat.
Paula hat Angst. Nicht vor Schlangen oder engen Räumen. Klausuren bereiten der 16-jährigen Schülerin aus Siegburg ein flaues Gefühl im Magen.
Häufig weiß ich selber nicht so ganz genau, wovor ich Angst habe. Aber das ist dann eine Anspannung, die geht durch den ganzen Körper. Ich habe einfach dann nur noch dieses Denken auf die Klausur hin und nicht, was kommt danach, sondern nur noch Klausur, Klausur, Klausur.
Paula besucht die 10. Klasse am Gymnasium Alleestraße in Siegburg bei Bonn. An Prüfungsangst leidet die Schülerin schon viele Jahre. Hilfe holte sie sich bei der schulpsychologischen Beratungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises. Dort hat sie im Frühjahr diesen Jahres in einem Kurs zum Umgang mit Prüfungsangst teilgenommen, als Vorbereitung für eine wichtige Mathe-Klausur vor den Sommerferien. An 5 Nachmittagen, jeweils für 2 Stunden, hat sich Paula dafür mit 9 gleichaltrigen Jugendlichen und 2 Psychologen getroffen.
Der erste Tag, da ging es für uns vor allen Dingen um das Thema Motivation. Das heißt, mit welcher Motivation kommen die Schülerinnen und Schüler überhaupt zu uns und welche Motivation haben sie denn, sich diesem Thema überhaupt zu widmen?
erzählt Psychologe Steffen Beiten. Zusammen mit einer Kollegin leitet er den Kurs, der schon dreimal im Rhein-Sieg-Kreis stattgefunden hat. Ein Kursinhalt sei besonders wichtig, um der Prüfungsangst entgegenzutreten, die sogenannte Psychoedukation.
Das heißt, wir versuchen den Schülern zu erklären, was Angst überhaupt ist, wie Angst funktioniert, wofür die auch gut ist. Hat ja oftmals einen negativen Ruf oder negativeren, als sie eigentlich haben muss.
Die Schülerinnen und Schüler lernen, nur mit einem gewissen Maß an Angst nehme ich die Prüfung ernst und arbeite fokussiert an meiner Aufgabe. Im Rückblick bezeichnet Paula den Austausch mit Gleichaltrigen als Erfolg.
Ich fühlte mich auch mehr verstanden, weil eben die Leute alle so das gleiche Problem hatten und ich in der Schule da halt weniger Leute gefunden habe, die das gleiche gefühlt haben. Ich war nach der ersten Klausur positiv begeistert, dass es wirklich so viel gebracht hat.
Ihre Mathe-Klausur hat Paula bestanden. Ganz ohne Angst und Druck. Nach den Sommerferien besucht die Schülerin die Einführungsstufe ihres Gymnasiums in Siegburg. Davor hat Paula 6 Wochen Zeit, sich einmal richtig zu entspannen, den Kopf frei zu kriegen und in ein angstfreies, neues Schuljahr zu starten.
Campus und Karriere. International.
Allianz USET nennt sich ein Zusammenschluss von 48 renommierten Universitäten aus der ganzen Welt oder U7 Plus auf Englisch. Die Unis haben sich Mitte Juni zusammengeschlossen auf Initiative der Pariser Elite-Politikhochschule Sciences Po. Die Institutionen wollen sich als gesellschaftliche Erneuerer zu Gehör bringen, sagen sie, als treibende Kräfte gegen den Klimawandel zum Beispiel. Damit wollen sie den G7-Gipfel in Biarritz im August befruchten. Denn dort hat Staatspräsident Emmanuel Macron das Thema Bildung auf die Agenda gesetzt. Gestern haben die Bündnispartner der Allianz U7 Plus erstmals in Paris ihre Resolution vorgestellt. Und Susanne Krause hat zugehört.
Im großen Sitzungssaal der Politikhochschule Sciences Po herrscht trotz Gluthitze Aufbruchsstimmung. Die Teilnehmer sind sichtlich zufrieden mit der Resolution, die während der knapp 2-tägigen Diskussionen verfasst wurde. Mario Monti, Präsident der privaten renommierten Wirtschaftshochschule Bocconi in Mailand, resümiert:
C'est un des très rares documents d'université que j'ai vu dans ma vie.
Ich habe in meinem Leben nur selten ein Hochschuldokument wie dieses gesehen, denn darin verlangen wir nicht mehr Mittel, weder finanzieller noch rechtlicher Natur. Mit unserer Resolution bieten wir den Politikern des kommenden G7-Gipfels etwas an. Wir wollen mit geeinten Kräften daran teilhaben, Lösungen zu finden für die drängenden Probleme in der Welt.
Essayer de donner une contribution à la solution des problèmes que nous connaissons tous.
Drängende Probleme wie den Klimawandel, den Einfluss neuer Technologien, das gesellschaftliche Auseinanderdriften, die Rolle des Wissens in der globalisierten Welt. Themen, zu denen die Universitäten nun auch konkret agieren wollen. Sie haben gestern 6 Prinzipien verabschiedet. Punkt 1, Zitat: Wir kommen überein, unsere gemeinsame Aktion im Bündnis U7 Plus mit jährlichen Treffen rund um die G7-Gipfel fortzuführen, damit unsere Aktionen in den Diskussionen Gewicht haben und dazu beitragen, den positiven Wandel zum Alltag zu machen. Zitat Ende. Um mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, wollen die Bündnispartner mit gutem Beispiel vorangehen, erklärt Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg.
Wir haben gesagt, dass wir in den nächsten Jahren den Studierenden, wenn möglich allen Studierenden, Wege eröffnen wollen, dass sie während des Studiums mindestens einmal in Kontakt kommen mit einem Kurs, mit einer Vorlesung, mit einem Seminar, mit irgendwas zu diesen Fragen der Nachhaltigkeit. Das heißt, sie haben eine direkte Möglichkeit, mit Fachwissenschaftlern in unseren Universitäten zu sprechen und eben, wenn möglich, vielleicht sogar auch Credits zu erwerben.
Die Unis streben an, die Studierenden zu verantwortungsbewussten und aktiven Bürgern auszubilden. Da setzt das U7 Plus Bündnis unter anderem auf Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen, Städten oder auch internationalen Institutionen, auf jene gesellschaftlichen Kräfte, die sich für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen. Dem Bündnis geht es auch um mehr Diversität. Mamoketi Fageng ist Vizekanzlerin der Universität im südafrikanischen Cape Town.
It's important that we expose our students to an international environment.
Wir müssen unsere Studierenden mit einem Umfeld konfrontieren, das internationaler ist, zum Beispiel, indem sie ein Semester im Ausland absolvieren oder indem wir unseren Campus internationaler machen und Studierende aus anderen Kulturen aufnehmen. Damit sammelt jeder, der bei uns einen Abschluss erwirbt, Erfahrungen mit Menschen anderer Kulturen, die anders denken, glauben, reagieren, essen. Denn das entspricht der Natur unserer Welt. Eine U7-Plus-Delegation hat die Resolution gestern Abend Staatspräsident Emmanuel Macron übergeben. Nun wollen die Bündnispartner eine Instanz schaffen, die überwacht, dass und wie die beschlossenen Aktionen an den Hochschulen umgesetzt werden. Für deutsche Ohren mag zwar manches wie eigentlich selbstverständlich klingen, doch Bernhard Eitel von der Uni Heidelberg hält fest.
Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass es doch sehr viele Universitäten gibt aus unterschiedlichen Ländern, die sich auf gleiche Grundsätze einigen können. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Ausgangsbedingungen verschieden sind.
Netflix hat eine neue Serie am Start, ein klaustrophobisches Kammerspiel. Und das ist in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes. Wieso, das erzählt Ihnen gleich Christoph Reimann bei Corso Kunst und Pop. Das war's für heute von Campus und Karriere. Ich bin Sandra Pfister. Bis morgen.